Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Ja. Ich stelle gerade fest, dass ich älter werde. Ich habe jetzt hier zum dritten Mal meine Brille gewechselt. Kein Witz. Erst die Fernsicht, dann die Nahsicht und Gleitsicht haben wir ja nicht. Deshalb verzichte ich ja drauf. Gleitsicht kann ich nicht. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich komme mit Gleitsichtbrillen nicht klar. Alle um mich rum sagen immer, boah, das macht doch nicht so ein Theater mit Lesebrille und Fernbrille. Mach doch mal eine Gleitsichtbrille. Leute, ich stolpere, wenn ich Gleitsichtbrillen aufhab. Das ist nicht gut. Ich hatte erst vor einem halben Jahr so ein Bänderdehnungsteil. Das will ich nicht nochmal. Ich bewege permanent den Kopf. Mein Augenarzt sagt, das ist eine Sache Ihres Gehirns, Frau Straten. Da müssen Sie einfach ausdauernd sein. Ja, ich bin da raus. Ich also tausche ständig Brillen. Das heißt, wenn es mal einen Moment dauert, bis ich was lesen kann, dann wisst ihr, sie hat die falsche Brille an. So ist das, wenn man dann älter wird, ne? Geht uns allen so. Ich habe es aber diese Woche sehr wohl geschafft, ein fantastisches Buch zu lesen. Einen Thriller, der es wirklich, wirklich in sich hatte, der mich berührt hat und trotzdem mega spannend war. Es ist ein Thriller, der für Gänsehaut sorgt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Dot Hutchinson, Garten der Schmetterlinge, ist bei Edition M erschienen und es geht um einen geheimen Garten, in dem leben junge Frauen, die entführt und aufwendig tätowiert wurden. Große bunte Schmetterlingsflügel zieren ihren Rücken. Und der Gärtner ist nicht nur besessen davon, seine geliebten Exemplare zu fangen, er will auch ihre Schönheit für die Ewigkeit bewahren. Als der Garten entdeckt wird, stehen die FBI-Agenten Victor Havarian und Brandon Addison vor dem verstörendsten Fall ihrer Karriere. Ihre Fragen kann nur das Mädchen Maya beantworten, das zu den Überlebenden gehört. Doch Maya, die nicht immer so hieß, entpuppt sich selbst als Rätsel. Je mehr sie über das Leben und Sterben im Garten enthüllt, desto mehr fragen sich die Ermittler, was sie verbirgt. Die ersten Sätze? Die technischen Mitarbeiter berichteten ihm, dass das Mädchen auf der anderen Seite der Glasscheibe seit ihrer Ankunft noch kein einziges Wort gesagt hat. Das überraschte ihn angesichts der erlittenen Traumata zunächst nicht besonders, doch als er sie jetzt durch den Einwegspiegel betrachtet, beginnt er an dieser Einschätzung zu zweifeln. In sich zusammengesunken sitzt sie auf dem harten Metallstuhl, das Kinn auf die verbundene Hand gestützt, während sie mit der anderen irgendwelche Zeichen auf die Oberfläche des Metalltisches malt. Sie hat dunkle Schatten unter den halbgeschlossenen Augen und ihr schwarzes Haar ist stumpf und ungewaschen und zu einem unordentlichen Knoten nach hinten gebunden. Sie ist erschöpft, natürlich, doch er würde sie nicht als traumatisiert bezeichnen. Das ist ein wirklich, wirklich tolles Buch, denn es hat so etwas Besonderes. Die Autorin hat mit diesem Roman ihren zweiten veröffentlicht und es ist wirklich so, dass mich das Buch sehr berührt hat. Es ist super spannend. Es ist ein Buch, was ganz tief geht, was einen irgendwie nicht schlafen lässt, was einen begleitet und was die Nerven tatsächlich zum Flattern bringt. Ich kann es euch nur empfehlen. Von Dot Hutchinson, ein Thriller der Extraklasse, Garten der Schmetterlinge, ist bei Edition M erschienen. Das Tolle an dem Buch war echt, dass es mal anders war, ne? Also man hatte so den Eindruck, es ist eine neue Sicht auf die Dinge. Okay, ich verrate euch jetzt, dass ich mir den Schluss ein bisschen anders gewünscht hätte, aber konnte ich mit leben, weil es war wirklich gute, gute Unterhaltung. Post von Martina hat diese Woche einen besonderen Grund, denn ich habe mit meiner Tochter über die Wahrheit diskutiert. Wann man die Wahrheit sagt und wann man vielleicht besser einfach nichts sagt. Sie sagte, aber ich kann doch nicht lügen. Ja, aber zwischen nichts sagen und die Unwahrheit sagen liegen dann Welten. Und deshalb geht die Post an Martina heute an die Wahrheit. Die finde ich nämlich unfassbar wichtig in unser aller Leben. Liebe Wahrheit, manchmal bist du echt schwer zu ertragen. Zum Beispiel dann, wenn einem Freunde ein paar Takte sagen, die schon längst überfällig waren und die man eigentlich nicht hören will. Man weiß, dass die anderen recht haben, aber man möchte es eigentlich nicht wissen. Dabei bist du so wichtig, finde ich. Ich mag es, wenn du in meinem Leben bist, aber ich habe neulich gelesen, dass jeder Mensch rund 20 Mal am Tag lügt. 20 Mal. Das fängt schon bei der Wie geht es dir Frage an, die man automatisch mit gut beantwortet, auch wenn gerade nichts gut ist. Erste Lüge. Dann die Frage nach dem Hat es geschmeckt? Vielleicht hat es gar nicht geschmeckt, aber man hat keine Lust auf Diskussionen oder man will niemand enttäuschen. Also sagt man tapfer Ja. Zweite Lüge. Und so geht es munter weiter und am Ende des Tages haben wir viel von dir auf der Strecke gelassen. Du kannst manchmal peinlich sein oder beschämend, aber du bist immer ehrlich und direkt. Kleine Kinder sagen ganz oft die Wahrheit, weil sie noch nicht rausgefunden haben, dass man leider manchmal mit Lügen oder Notlügen auch weiterkommt. Das lernen sie erst, wenn sie so etwa 3 Jahre alt sind. Liebe Wahrheit, ich weiß, dass wir dich nicht immer um uns herum haben können. Manchmal müssen wir auf dich verzichten. Das kann viele Gründe haben und nicht alle davon sind gute Gründe. Ich mag dich und ich versuche es niemals persönlich zu nehmen, wenn mir jemand das sagt, was er denkt. Denn, und das ist ganz wichtig, du kannst auch für jeden etwas anderes sein. Wahrheit ist nicht immer gleich Wahrheit. Das muss man auch erstmal lernen. Liebste Grüße, deine Martina. Mein Freund Arne Wag und ich versuchen auch immer, uns die Wahrheit zu sagen, obwohl ich mir bei ihm an mancher Stelle wünschen würde, dass er es nicht tut. Weil er ist so gnadenlos ehrlich, dass es dann echt schon wieder wehtut. Ja, ich weiß, ich habe gerade gesagt, ich mag die Wahrheit in meinem Leben. Aber boah, manchmal beim Arne muss ich schlucken. Mal gucken, was diese Woche so war. Mein Freund Arne Wag ist dran und wir reden nicht über The Masked Singer. Ich verbiete es.
Was reden wir nicht?
Über diese komische Sendung, wo sich alle als Seepferdchen verkleiden oder so.
Ja, nee, darüber reden wir nicht.
Nein.
Nicht über The Masked Singer.
Nein, nein. 20:15 Uhr. Würden wir überhaupt nicht drüber reden. Guckt würden ja sowieso kein Mensch heute Abend um 20:15 Uhr. Nein, ich gucke heute Abend nicht The Masked Singer um 20:15 Uhr.
Weißt du was? Was guckst du denn?
Gar nichts, ich gehe nämlich ins Kino.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ich will auch mehr ins Kino. Weißt du, wie lange ich schon nicht mehr im Kino war? Das kann ich dir überhaupt nicht sagen.
1913.
Ja. 1913, garantiert, weil es ist wirklich hart. Ich finde, das ist so eine schöne Sache, das Kino, und kein Mensch geht mehr hin. Ich finde das unfassbar.
Absolut. Ich habe jetzt überlegt, ob ich zu diesem neuen Super Mario Brothers Film reingehe.
Ja.
Weil ja alle sagen, das wäre so supidupi und ich bin ja so ein Freund der 90er von diesem Nintendo-Spiel gedöhnt.
Ja. Ja, ist ja gut, ja.
Bin ich ein großer Fan von. Und jetzt habe ich mir diesen Soundtrack da mal durchgelesen, ob ich da irgendeinen Künstler von kenne, die dann da irgendwie Songs gemacht haben über Super Mario.
Mhm.
Kenne ich keinen von.
Okay.
Ja, weiß ich noch nicht, ob das so der richtige Film ist für mich. Vielleicht ist mir der auch zu wenig 90er. Und in welchen Film willst du gehen?
In Super Mario.
Wirklich?
Ja, weil das Kind da rein will. Es fand das Plakat so schön.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, ob ich habe es jetzt versprochen, weil sie sagte, ich war schon ganz lange nicht mehr im Kino. Und dann haben wir gesagt, okay, Samstag gehen wir ins Kino und danach Pizza essen.
Und wenn ihr einfach in diesen Film von Olaf Schubert geht? Olaf Jagger?
Nein, ich will jetzt da rein. Ich könnte noch in Der Überflieger gehen, weißt du, das ist so das Geheimnis des großen Juwels, aber... Sie will jetzt in diesen Film gehen. Sie hat da in der Schule, sie will da rein. Ich so, was soll ich jetzt machen? Ja, wir gehen ins Kino. Wir gehen ins Kino und danach gehen wir Pizza essen. Und morgen sind wir dann auf der Kommunion meines Patenkindes.
Oh.
Ja, da freue ich mich sehr drauf. Sehr, sehr, sehr. Oh, und ich verrate dir nichts. Ja, das kann ich jetzt nicht sagen, weil wenn sie jetzt zuhört, ist die ganze Überraschung für morgen weg. Das mache ich nicht.
Ist es ein Pferd?
Ach Quatsch, ich verschenke doch keine Pferde. Ich verschenke nie Tiere.
Niemand verschenkt
Nein.
Pferde.
Nein, niemand kriegt Pferde. Nein.
Das würde man nicht machen, oder?
Nein, niemals. Nein. Also, ich erzähle dir nächste Woche, wie es war und ich erzähle dir auch, wie Super Mario war. Ich befürchte das Schlimmste, aber zur Not kann ich ein kleines Nickerchen, so wie Herr Straten. Der macht auch immer 10 Minuten, dann schläft er.
Süß.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Viel Spaß bei Super Mario. Und heute Abend bei The Masked Singer.
Nein, ich bin doch im Kino.
Ach ja, richtig.
Das ist ja so, dass uns dieses Leben der Stars und Sternchen ja trotz allem echt interessiert. Auch wenn ich mir jedes Mal sage, boah, ich will jetzt nicht schon wieder was über Prinz Harry lesen, tue ich's dann doch. Weil ich frage mich immer, was ist das, was die Promis so interessant für uns macht? Ist das, weil wir sie bewundern, weil wir neugierig sind, weil wir einfach wissen wollen, wie die so leben, weil sie uns als Stars und unerreichbar erscheinen? Ich habe da so ein zwiespältiges Verhältnis. Wenn ich an Prinzessin Diana, wo wir jetzt gerade beim Königshaus sind, denke, dann denke ich auch, klar, diese Fotos sollten keine Paparazzis machen, aber alle wollten die Zeitungen, wo das Neueste über Diana drin stand. Und das ist einfach eine Sache von Angebot und Nachfrage. Ich habe mal in die Promi-Welt geguckt und diese Woche auch wieder einige interessante Neuigkeiten für euch zusammengetragen. Moderatorin Michelle Hunziker ist mega stolz auf ihren kleinen Enkel Cesare. Jetzt hat sie erzählt, dass sie bei der Geburt des Kleinen dabei war. Sie ist ganz schwer beeindruckt von diesem Erlebnis und sagt, dass es der schönste Moment oder einer der schönsten Momente ihres Lebens war, als das Baby aus dem Bauch ihrer Tochter kam. Mit 40 Oma zu sein, findet sie auch wunderbar und insgesamt ist sie in einem Zustand der Glückseligkeit. Ich freue mich für sie. Eine meiner deutschen Lieblingsschauspielerinnen ist Anna Schutt. Die kennt ihr als Tatortkommissarin des Dortmunder Tatorts und da ist sie ja ziemlich dramatisch einen Serientod gestorben. Jetzt hat sie erzählt, dass sie eigentlich ganz froh ist, keinen Tatort mehr zu machen. Sie hat auch erstmal gar nichts getan und sich dann ein paar kleine feine Rollen rausgesucht. Eine davon ist nächste Woche im ZDF zu sehen. Das Drama Laufen, das stelle ich euch gleich als Fernsehtipp vor. Und ich freue mich mega auf den Film, denn ich war so traurig, als Anna aus dem Tatort raus war. Ich habe ernsthaft geweint. So, jetzt wisst ihr das auch. Schauspieler Keanu Reeves ist schwer verliebt und zeigt das auch. Er hat zusammen mit seiner Freundin Alexandra eine Kunstausstellung gefeiert und dabei haben sie nicht nur Händchen gehalten, sie haben sich auch auf dem roten Teppich geküsst und umarmt und Alexandra ist selbst Künstlerin und er schwärmt so sehr von ihr. Die beiden knutschen, lachen und benehmen sich wie die Teenager und das sind sie aber schon lange nicht mehr. Keanu ist 58 und seine Freundin 50 und sie sind so in love. Das ist so schön zu sehen. Lieblingsschauspieler, großes Thema bei mir. Ich habe eine ganz große Lieblingsschauspielerin. Sie tauchte auch gerade auf, habe ich gerade schon gesagt. Anna Schutt ist eine der deutschen Schauspielerinnen, die ich echt mag. Und ich habe es euch eben schon erklärt. Ich habe wirklich geweint, als sie beim Tatort den Serientod starb. Mein Mann hat mich völlig fassungslos angeguckt, weil ich da echt schluchzend saß und sagte, jetzt ist der Dortmunder Tatort für mich vorbei. Ja, das ist auch so, weil ich fand dieses Team einfach unglaublich und die beiden haben mir wirklich Spaß gemacht. Ja, jetzt sehen wir Anna in einem anderen Film, in diesem Fernsehdrama und genau das stelle ich euch jetzt vor. Es gibt einen neuen Film mit einer meiner Lieblingsschauspielerinnen, nämlich mit Anna Schutt. Die Ex-Dortmund-Tatort-Kommissarin rennt ihrem Kummer davon in Laufen. Und der Film kommt am Montag um 7:45 im ZDF. Und Laufen ist super, man muss nicht mehr denken. Das findet Juliane Hansen. Außer an meine Knie und an meine Füße und an gerade das, was am meisten wehtut, sagt sie. Vor einem Jahr hat sich ihr Lebensgefährte Johann König mit Autoabgasen vergiftet. Der Selbstmord des Partners hat die Cellistin beruflich und auch psychisch aus der Bahn geworfen. Doch während ihre Freunde und Kollegen zu ihr halten, machen Johanns biedere Eltern, die gegen die wilde Ehe waren, Juliane schlimme Vorwürfe. Nun konzentriert sie sich aufs Training für den Hamburger Herbstlauf. Ihre beste Freundin Rieke hat sie dafür einfach angemeldet, aus Sorge, dass der Kummer sonst auch noch Julianes Leben zerstören könnte. Anna Schutt hat extra für diesen Film das Laufen angefangen und sie hat das großartig gemacht. Das kommt sehr authentisch rüber und es ist in der Tat ein Trauerdrama mit Tempo. Laufen kommt am Montag um 7:45 im ZDF. Krankheiten, die unsere Seele betreffen, sind immer noch ein ganz, ganz großes Tabuthema. Ich habe das selber mit meiner Mutter erlebt, die ja an Demenz erkrankte. Und irgendwie war es wirklich schwer, damit umzugehen, obwohl immer mehr alte Leute demenziell erkranken. Es gibt aber noch andere Krankheiten der Psyche, die wirklich schwierig sind. Depressionen können das sein, es können Süchte sein, es können Angststörungen sein. Und über all diese Dinge spreche ich heute mit meinem Gast in dieser Woche. Das ist eine tolle Frau, die ein sensationelles Buch geschrieben hat zu dem Thema, die einen Podcast macht und ich nicht gut kenne, aber die mir direkt sympathisch war. Franka Schirutti ist zu Gast in der Martina Straten Show. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Psychologie to go. Und da findet man ganz unverblümte Fragen und ganz ehrliche Antworten über das große, weite Feld unserer Seele. Herzlich willkommen in der Martina Straten Show, liebe Frau Schirutti. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung, Frau Straten. Ich freue mich.
Das ist ja ein sehr weites Feld, die Psyche. Und Sie haben das in Ihrem Buch ganz, ganz toll gemacht. Ich wollte jetzt zu aller Anfangs mal klären, warum sind so psychische Erkrankungen immer noch ein Tabu in unserer Gesellschaft? Das fällt mir immer wieder auf.
Ja, ich finde ja, wir sind schon besser geworden. Mhm. Also ich bin seit 10 Jahren in der eigenen Praxis tätig und ich meine schon, dass sich da ein bisschen was verbessert hat. Früher war es so, dass Leute ihr Fahrrad nicht vor meiner Praxis stehen lassen wollten, damit niemand erkennen kann, dass sie zu mir reingehen.
Ja.
Das ist wirklich schon besser geworden und ich glaube auch, dass wir da auf einem guten Weg sind. Andererseits sagen immer noch in Befragungen ganz viele ArbeitnehmerInnen, dass sie manchmal über den wahren Grund ihrer Krankschreibung lügen und dass sie nicht möchten, dass ihr Umfeld weiß, wie belastet die in Wirklichkeit sind. Also ein bisschen Stigma ist da tatsächlich immer noch dabei. Viele Leute glauben, das hat zu tun mit mangelnder Belastungsfähigkeit, manchmal auch Faulheit oder als wären das alles nur so Befindlichkeitsstörungen.
Oder auch eben was man nicht so greifen kann, ne? Wenn jemand... Ja, genau.
Ja.
Aber wann ist denn etwas nicht mehr normal in Anführungsstrichen? Gibt es da Warnhinweise bei sich selber oder bei anderen?
Also genau dieser Frage, wo so der schmale Grat verläuft zwischen bis hierhin, ist es vielleicht alles noch in Anführungsstrichen normal und ab hier könnte man wirklich vielleicht von der Symptomatik sprechen und davon, dass jemand Hilfe braucht. Da helfe ich ja mit meinem Buch mit Checklisten.
Mhm.
Aber ganz grob kann man sagen, dass immer wenn eine Person über einen längeren Zeitraum, also wenigstens mal 2 Wochen in einem für sie sehr untypischen Ausmaß leidet und zwar die meiste Zeit des Tages sich selbst so nicht kennt und vielleicht trauriger ist oder innerlich ein leeres Gefühl hat, oft kommen Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, aber auch anspannungsassoziierte Geschichten wie Schmerzen oder sowas hinzu, dann kann man sagen, da könnte man schon mal weiterdenken und vielleicht das Gespräch mit einem Fachmenschen suchen.
Ja, und das ist genau die nächste Frage, die ich Ihnen stellen wollte. Wann erkenne ich denn, dass da jetzt wirklich Handlungsbedarf steht? Weil so ein Tief, auch mal eine Woche oder 10 Tage, das gibt es ja tatsächlich. Aber wenn man so von außen guckt, eben auch als Freund oder Familienangehöriger, wann, sagen Sie, muss man wirklich eingreifen?
Also es kommt drauf an. In meinem Buch, Sie haben schon gesagt, die Psyche ist so ein riesiges, weites Feld. Ich habe es ja eingegrenzt. In meinem Buch geht es ja um Depression, Angststörung und Alkoholabhängigkeit. Und das hat natürlich jeweils so ein bisschen andere Zeichen, auf die man achten kann. Aber ganz allgemein, wenn eine Person nicht mehr so mitschwingt, wenn sie sich über Sachen, die toll sind, nicht mehr so freuen kann, aber vielleicht auch gar nicht unbedingt auf traurige Sachen interessiert reagiert oder im Hinblick auf Ängste, wenn sie sich in ihrem Leben einschränken lässt, wenn sie sich zurückzieht und Dinge nicht mehr tut, weil die Angst das verbietet. Oder jetzt im Hinblick auf die Alkoholabhängigkeit, das ist ja das, was Außenstehenden manchmal sogar schneller auffällt als den Betroffenen selbst. Da gibt es jeweils verschiedene Warnsignale, auf die das Umfeld auch achten kann und dann vielleicht auch schon mal vorsichtig und liebevoll die betroffene Person ansprechen kann. So, hey, ist alles okay mit dir? Ich mache mir Sorgen.
Wir haben eben schon so ein bisschen allgemein drüber gesprochen und jetzt gehen wir in eine ganz bestimmte Richtung. Ich möchte aber vorab noch mal fragen, liebe Frau Cerutti, was führt denn dazu, dass man, und ich sage das jetzt bewusst und in Anführungsstrichen, verrückt wird?
Also ganz allgemein gesprochen kann man sagen, dass es immer eine Kombination ist aus der persönlichen Veranlagung. Also das heißt, die meisten Menschen, die in ihrem Leben eine Depression entwickeln, haben da einfach die Veranlagung für schlicht und einfach geerbt. Aber die Veranlagung ist das natürlich nicht allein, sondern hinzu kommt immer Stress. Und Stress ist so ein allgemeiner Begriff, auf den haben wir uns so verständigt sprachlich. Und damit kann alles Mögliche gemeint sein. Also von chronischer Arbeitsbelastung über aber auch unmittelbare Stressfaktoren, zum Beispiel eine Trennung oder so etwas. Also viele, viele Stresspäckchen zusammen oder ein Stresspäckchen, das mich unverhofft trifft. Die Kombination führt dazu, dass sich Symptomatik entwickelt.
Jetzt sprechen wir mal über die Panikattacken. Jeder von uns, also beziehungsweise viele, haben das schon mal erlebt. Das kommt ganz plötzlich, da ist Schwindel, Schweißausbruch, enge Gefühl in der Brust. Woher kommen die? Weil die kommen ja oft für uns aus dem Nichts.
Ja, tatsächlich muss man sagen, ist das häufig wie eine Art Missverständnis. Also was unser Körper da macht, ist, dass er uns maximal vorbereitet auf Flucht oder sogar auf Kampf. Kampf und zwar in Situationen, in denen weder das eine noch das andere nötig ist. Mhm. Also es ist wirklich so, dass wir je nachdem entweder unter der alltäglichen Belastung oder auch, weil wir in unseren Gedanken vielleicht uns verirrt haben und irgendwelchen Stress in unserem Kopf fortspinnen, ohne das auch nur so richtig bewusst wahrzunehmen, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, wo unser Körper uns für Flucht vorbereitet, weil das einfach jahrzehntausende lang ein wirklich sinnvolles Programm war, um unser Leben zu retten. Und das ereilt uns aber heute in unserer modernen Welt in Situationen, in denen Flucht überhaupt nicht nützt und auch nicht angebracht wäre.
Ich habe schon Leute erlebt, die permanent zum Arzt gelaufen sind, weil sie genau diese Symptome hatten. Und die Ärzte haben sie dann ganz komisch angeguckt, so nach dem Motto, okay, Hypochonder, Simulant. Man kam oft gar nicht auf die Psyche. Wie kann man sich selbst oder anderen denn aus so einer Situation raushelfen? Man kriegt das ja auch mit, man ist da ja nah dran, wenn man nicht sogar selbst betroffen ist.
Ja, also das ist was ganz Wichtiges, was Sie ansprechen. Ganz viele Menschen erleben ja vor allen Dingen diese körperliche Komponente von Angst so stark, dass sie nachvollziehbarerweise erstmal irgendwie eine Praxis aufsuchen oder sogar in die Notaufnahme gehen, weil sie denken, jetzt habe ich einen Herzinfarkt oder ich ersticke oder irgendwas körperlich ganz, ganz Gravierendes ist los. Und das ist auch in Ordnung, wenn man das zum ersten Mal erlebt, das gut abklären zu lassen. Und wenn dann aber aus berufenem Munde sozusagen das Signal kommt, so hey, mit deinem Herz ist alles okay und das ist wirklich die Psyche, dann erscheint das vielen Leuten erstmal unglaublich, weil wie kann etwas, das sich so krass anfühlt und so bedrohlich, wirklich nur in Anführungsstrichen auf die Psyche zurückgehen. Aber das ist tatsächlich der Fall. Und ich hoffe auch durch die Fallbeispiele in meinem Buch da so ein bisschen zeigen zu können, dass das wirklich häufig vorkommt, dass viele Menschen das erleiden und dass das Einzige, was im Grunde der Weg dann daraus ist, ein bisschen Geduld ist, ein bisschen Vertrauen, dass der Körper das übersteht, dass das nicht gefährlich ist und dass im Grunde, auch wenn das komisch klingt, erstmal gar kein Handlungsbedarf besteht, sondern einfach möglichst ruhig atmen. Man darf sicher sein, dass das innerhalb von Minuten auch wieder abklingt. Also man muss gar nichts Spezielles tun. Und auch als angehörige Person oder als Partnerin oder Partner ruhig reden, vielleicht helfen, dass die Person nicht hyperventiliert, sondern ruhig und tief möglichst atmet. Mehr muss man gar nicht tun.
Franka Ciruti ist Psychologin, hat ein tolles Buch geschrieben. Psychologie to go heißt es. Hat einen Podcast und eine eigene Praxis. Und ich spreche heute mit ihr über bestimmte Erkrankungen der Seele. Wir sprechen jetzt über ein ganz großes Thema, Frau Ciruti, wo wir eigentlich Stunden uns mit beschäftigen könnten, nämlich über Depressionen. Jeder fünfte Erwachsene hat das im Laufe seines Lebens schon mal erlebt. Wie fühlt sich eine Depression an und wie erkennt man die?
Also die meisten Leute verbinden Depression immer noch, vor allen Dingen mit einem traurigen Lebensgefühl. Und das ist aber gar nicht unbedingt der Fall, sondern die meisten Betroffenen schildern auch mir in der Praxis, dass es sich vor allen Dingen anfühlt wie eine innere Leere, wie als sei man emotional auf so einer Nulllinie angekommen und könnte so gar nicht mehr mitschwingen. Und je nachdem, wie lange das dauert, glauben dann Leute sogar von sich selbst manchmal, ja gut, dann bin ich eben so, dann bin ich eben ja so, dass ich gar nicht Interesse habe an Dingen, dass ich mich nicht motivieren kann. Ich bin eben so eine Person, die morgens schwer rauskommt. Ich bin halt eine Person, die nicht so begeisterungsfähig ist, weil sie selbst oft gar nicht ahnen, dass das ein Erkrankungsgeschehen ist und dass eben diese Interessenlosigkeit, der Motivationsverlust, auch die Lebensunlust, dass all das schon Symptomatik ist. Und bei manchen Menschen zeigt sich das auch in einer besonderen Dünnhäutigkeit oder Reizbarkeit. Also wenn man das zum Beispiel bei der Partnerin oder bei dem Partner beobachtet, dass die so auf den kleinsten Anlass hin schon so ausrastet oder so, das wissen viele Menschen auch nicht, dass auch das manchmal das Bild einer Depression ist.
Depressionen haben ja auch etwas mit Genetik zu tun, ne? Also die kommen vielleicht sogar aus der Familie, ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Also tatsächlich weiß man das aus Zwillingsforschung, aber auch aus Adoptionsstudien, dass es eine große genetische Beteiligung bei Depressionen gibt. Und da kann man dann natürlich an seiner eigenen genetischen Ausstattung nichts machen. Das ist so, als würde man die Veranlagung für Neurodermitis oder Bluthochdruck erben. Das ist halt so. Aber wenn man das schon ahnt, kann man sich natürlich vielleicht ein bisschen entsprechend auch verhalten. Mhm. Ja. Also wenn ich weiß, das kommt in meiner Familie gehäuft vor, dann bedeutet das für mich, dass ich vielleicht schon mal darauf achte, auf mein Stresslevel und mein Leben ein bisschen in einem ruhigeren Fahrwasser zu halten, auch ganz viel Selbstfürsorge zu zeigen und natürlich auch, naja, nach Anzeichen Ausschau zu halten.
Wie findet man denn raus, ob man gefährdet ist? Ich meine, Sie haben die Stresssituationen angesprochen. Ich glaube, eine gewisse, das Gefühl, keine Kontrolle zu haben, spielt, glaube ich, auch noch eine Rolle, habe ich in Ihrem Buch gelesen. Resignation vielleicht noch eine Rolle. Wie finde ich denn raus, ob ich gefährdet bin, an einer Depression zu erkranken?
Also im Vorfeld genau wissen kann man es eigentlich nicht. Es ist bei mir in der Praxis eher so, dass meine Patienten und Patientinnen im Nachhinein verstehen, ach, das ist eine Depression. Und jetzt verstehe ich auch, was meine Mutter immer hatte, wenn sie so viel im Bett lag und immer so übel gelaunt war. Dann hatte sie auch eine Depression. Also man kann nicht wissen, ob oder ob nicht man das jetzt genetischerseits mitbekommen hat.
Mhm.
Wie gesagt, man kann nach Frühwarnzeichen Ausschau halten und Frühwarnzeichen sind zum Beispiel Schlaflosigkeit oder eben so eine gewisse Dünnhäutigkeit oder so und dann sehr frühzeitig gegensteuern, aber das empfehle ich grundsätzlich ja allen Menschen.
Mhm. Ja, auf sich zu achten auch, ne?
Genau, ja. Genau, absolut.
Frau Girotti, ein großes Thema in Ihrem Buch ist die Sucht. Nun finden wir das in vielen Variationen, im Essen, im Rauchen, es gibt Sexsucht, es gibt Drogensucht und natürlich auch die Alkoholsucht, die ganz oft ja nicht so wahrgenommen wird, ne, als Sucht und verharmlost wird. Die ist aber doch so tief, dass man ganz schwer davon loskommt. Das wirkt sich auf Körper und auf Seele aus, oder? Wenn man alkoholsüchtig ist.
Ja, absolut. Und ich glaube, die Alkoholabhängigkeit ist einerseits so gegenwärtig in unserer Gesellschaft und andererseits so stark tabuisiert. Und da gibt es auch so viele Märchen und Mythen, die sich gleichzeitig um die Alkoholsucht ranken. Also viele Menschen wissen nicht, dass das die dritthäufigste psychische Erkrankung in Deutschland ist. Und das bedeutet, dass statistisch gesehen wahnsinnig viele Menschen davon entweder direkt oder eben indirekt als Angehörige oder zugehörige Personen mit Alkoholismus konfrontiert sind und trotzdem hält sich so hartnäckig so Gerüchte wie, na, man ist erst Alkoholiker, wenn man schon morgens trinkt.
Mhm.
Oder nee, Alkoholabhängigkeit ist nur dann, wenn man harte Spirituosen trinkt. Und das stimmt halt nicht. Und deshalb war mir das wichtig, da auch ein bisschen Aufklärung im Buch zu betreiben und das einfach als dritthäufigste psychische Erkrankung auch ein bisschen genauer zu beschreiben, womit was da zu tun haben. Denn das ist eine massiv schädigende Erkrankung, wie Sie schon gesagt haben, auch für den Körper.
Sie haben im Buch geschrieben, 2017 war die Diagnose psychische und Verhaltensstörung durch Alkohol die zweithäufigste Behandlungsgrund in deutschen Krankenhäusern. Das muss man sich mal reinpfeifen. Das ist schon enorm.
Genau.
Und jetzt
gerade
die aktuelle Diskussion, dürfen Kinder in Begleitung ihrer Eltern trinken?
Ja.
Ich finde, also, was macht das mit Ihnen, wenn Sie sowas hören?
Das ist die reine Fassungslosigkeit tatsächlich. Ne? Also da wird diskutiert, ob Kindern ein Nervengift verabreicht werden darf, das hochgradig abhängig macht, das in den Gehirnstoffwechsel eingreift, das die Kontrollfähigkeit reduziert. Und so. Also mich macht es fassungslos. Mhm. Ich finde es wirklich grauenhaft. Und ich verstehe, dass Alkohol in unserer Kultur natürlich irgendwie gewachsen ist und dass es für viele Menschen zum Genuss dazugehört und dass sich da ja auch vieles drum rankt, eine ganze Wirtschaft. Und dennoch und unterm Strich ist Alkohol ein Nervengift, das eine unglaublich schädigende Wirkung entfalten kann und wo man ganz schleichend auch in eine Abhängigkeit gerät.
Das finde ich eben das Faszinierende, in Anführungsstrichen, daran, dass wir auf der einen Seite sagen, ja, die Dosis macht das Gift, ne? Also wenn ich in Maßen und gelegentlich mal, aber es macht wirklich abhängig und es gibt Menschen, von denen wir es gar nicht wissen, die sind alkoholabhängig. Die haben vielleicht genauso angefangen, dass sie auf der Kirmes dann halt ein Glas Bier mit 15 trinken durften. Ich sag's nur mal so.
Genau. Ne? Ja, absolut.
Oder schwangere Frauen, ach komm, ein Schluck Sekt macht ja nichts. Oder die Tatsache, dass man auf einer Party nichts trinken möchte. Und dann, ach komm, einen. Ich habe die Mimi, die Mimi Fiedler, die haben Sie bestimmt, das haben Sie bestimmt gelesen, die Schauspielerin, die dieses wahnsinnig tolle Buch geschrieben hat über ihre Alkoholabhängigkeit und die tatsächlich immer wieder von Freundinnen genötigt worden ist, ach komm, jetzt darfst du mal ein Glas trinken, du hast das ja jetzt unter Kontrolle. Nee. Ja. Nie hat sie es unter Kontrolle.
Ja, das ist wirklich so. Also ich habe ja in meinem Buch so ein bisschen den Zugang gewählt, weil ich einfach, um zu verdeutlichen, wie verrückt das eigentlich ist, also verrückt, wenn Aliens auf die Welt kommen würden und dann feststellen würden, was machen wir da Komisches? Also wir halten unsere kleinen Kinder davon fern und ab so dem Teenageralter setzt dann plötzlich so der Coolness-Faktor ein und dann wird sich da regelrecht rantrainiert und dann ist es cool, sich damit zu vergiften und unsinnige Sachen zu machen. Und das ist ja nicht nur spaßig. Also Alkohol ist natürlich auch an ganz vielen Gewalttaten beteiligt. Alkohol ist ganz häufig beteiligt an Autounfällen und auch tödlichen Autounfällen. Ne? Und irgendwie dennoch ist es so verharmlost, das erschreckt mich einfach manchmal, muss ich ehrlich sagen. Deshalb habe ich in meinem Buch die Alien-Perspektive gewählt, weil ich glaube, wir müssen uns da ganz weit rausbewegen aus unserer Gesellschaft, um noch zu sehen, wie verrückt das ist, was wir da teilweise machen.
So heißt auch ein bisschen Ihr Buch, wie verrückt sind wir eigentlich? Psychologie to go ist bei Knauer erschienen. Ich habe es sehr gerne gelesen. Es ist sehr ehrlich und wir erfahren viel über unsere Psyche, was wir vielleicht noch nicht so gesehen haben. Liebe Frau Schirotti, ich bedanke mich, verweise nochmal auf Ihren Podcast, der heißt genauso wie das Buch, Psychologie to go. Und ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag.
Ganz lieben Dank für das Gespräch und für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Das war schon wieder von mir. Ich gehe natürlich aus diesem Podcast nicht ohne den Spruch der Woche raus. Der heißt, kostbar sind die Menschen, die keine großen Reden schwingen, sondern da sind, wenn man sie braucht. Ich hoffe, ihr habt ganz viele davon. Und wenn es nur ein paar sind und wenn es nur einer ist, haltet den fest. Der ist ganz, ganz wichtig. Viel wichtiger als 100 andere um euch herum. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche in diesem Podcast wiederhören. Wenn er euch gefällt, klickt ihr auf Abonnieren oder auf Folgen und dann werdet ihr immer informiert, wenn es eine neue Folge der Martina Straten Show gibt. Und ich hoffe, dass ihr das macht und dass wir uns dann hier bald wiederhören.
Radio Salü, die Martina Straten Show.